ARD Sounds.
Schrottimmobilien trotz Wohnungsnot. Städte kämpfen um Lösungen.
Klassenchats außer Kontrolle. Mobbing und Hass in der Schule.
Und gefährliche Spiegelungen, wenn Vögel gegen Scheiben fliegen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo zusammen, heute ist Mittwoch, der 18. März und heute sind wieder für euch am Start Magdalena Bienert und Uli Spinrad.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Das Gebäude steht seit 34 Jahren leer, 34 Jahre müssen Sie sich vorstellen. Und es ist irgendwie eine Schande, dass Eigentum hier anscheinend überhaupt nicht verpflichtend ist, sondern dass es einfach hier stehen bleiben kann und keinen kümmert.
Das war Andreas Lieberg. Er wohnt in Bremen in direkter Nachbarschaft zu einer sogenannten Schrottimmobilie. Und da ist er nicht der Einzige in Deutschland. Diese verfallenen und oft ja leerstehenden Gebäude, die machen den Städten und Kommunen richtig große Probleme, weil sie auch einen schlechten Einfluss auf die Nachbarschaft haben.
Weil die Städte eben nicht die Besitzer von diesen Häusern sind und die stehen teilweise auch in bester Lage und gammeln da einfach vor sich hin, muss man so sagen, während Leute ja auch dringend neuen Wohnraum brauchen. Und einem Bundesland reicht's jetzt, nämlich deinem, Uli. Nordrhein-Westfalen will per Gesetz gegen Zweckentfremdung von Wohnraum und auch ausbeuterischer Unterbringung von Beschäftigten und Schrottimmobilien vorgehen. Dazu hat's jetzt einen Entwurf vorgestellt.
Genau, eine Treuhandverwaltung, die soll bei Eigentümern deren Immobilien verwahrlosen, die Verwaltung dieser Gebäude übernehmen können. Als letztes Mittel wäre dann auch eine Enteignung möglich, wenn gar nichts passiert. Es ist ja zum Beispiel auch so in diesen Schrottimmobilien, dass gerne mal Zuwanderer oder Menschen in prekären Lebenslagen in solchen Gebäuden untergebracht werden. Stichwort Sozialbetrug, da haben wir auch schon im Podcast mal drüber berichtet. Also diese Menschen, die werden zum Arbeiten nach Deutschland gebracht und müssen dann in solchen Unterkünften hausen.
In Zukunft sollen Mindeststandards bei Unterkünften für Beschäftigte gelten, deren Arbeitgeber direkt oder indirekt die Unterkünfte kontrollieren. Oftmals wurde in diesem Zusammenhang der Verdacht auf Schwarzarbeit und Ausbeutung erhoben. Und im Juni soll der Entwurf in den Landtag eingebracht werden.
Warum solche Gesetze nötig sind, das zeigt sich unter anderem in Landau, das liegt in der Pfalz. Da stehen in der Innenstadt viele Gebäude unter Denkmalschutz und einige verfallen. Das ist jetzt nicht nur ästhetisch ein Problem, weil es nicht so schön aussieht, sondern es ist teilweise auch gefährlich. Und es stehen natürlich, haben wir auch schon gesagt, potenziell auch Wohnungen leer, die man gebrauchen könnte. Und der Oberbürgermeister Dominik Geisler von der CDU, der hat im vergangenen Jahr dann mal Banner aufhängen lassen. Und da stand drauf, Eigentum verpflichtet.
Tja, passiert es aber wenig und die Stadt hat praktisch so gut wie gar keine Handhabe, sagt Geisler.
Ich kann im Baugesetzbuch Baugebote, Enteignungen, Instandsetzungsgebote, das kann ich alles verhängen. Ich kann theoretisch auch Vorkaufsrechte ziehen. Es dauert noch zu lange, weil die Eigentümerinnen und Eigentümer bei jeder Maßnahme vor Gericht gehen. Und dann kommen wir zu einem Problem, das dauert ewig.
Ein Gericht hatte eine Eigentümerin verpflichtet, ihr verfallenes Gebäude instand zu setzen. Dafür hat sie aber 7 Jahre Zeit bekommen. Also man sieht, wie zäh das Ganze ist. Denn ja, jeder Eigentümer kann ja erstmal grundsätzlich mit seiner Immobilie machen, was er möchte. Und dazu gehört eben leider auch, nichts damit zu machen.
Und Kontakt zu den Eigentümern aufzunehmen, das ist auch oft eine Sache von Jahren, weil Eigentümer oder zum Beispiel auch Erbengemeinschaften, denen so Häuser gehören, manchmal über die ganze Welt verstreut sind. Und dann sind sich manchmal die Erben vielleicht auch nicht einig, was denn mit der Immobilie passieren soll. Oder sie können es sich nicht leisten, die zu sanieren. Und all das kostet viel Zeit.
Die vorhandenen Regelungen geben den Kommunen aktuell wenig Handhabe. Rechtlich wäre es in gewissen Grenzen möglich, den Kommunen die Übernahme dieser Immobilien leichter zu machen. Aber sowas wird immer Geld kosten. Und ja, diese Klagen der Hauseigentümer gehen natürlich weiter.
Ja, und es gibt aber jetzt nicht nur in NRW solche Pläne, das ein bisschen einfacher zu gestalten. Im Koalitionsvertrag standen die Pläne auch schon drin. Jetzt hat das Bundesbauministerium auch angekündigt, den Kommunen mehr Gestaltungsmöglichkeiten zu geben, um eben Schwung in den seit Jahren brachliegenden Wohnungsbau zu bekommen. Also das ist ein Baustein. Und dabei sollen die Gemeinden zur Not auch enteignen können, also Eigentümern die Häuser wegnehmen können.
Den reinen Ankauf von solchen Immobilien durch die Städte oder Kommunen findet der Eigentümerverband Haus und Grund aber schwierig, weil die Eigentümer ja dann noch quasi Geld bekommen würden dafür, dass sie ihre Immobilie da verrotten lassen. Der Eigentümerverband ist eher so für Zwangs- und Ordnungsgelder gegen diese Eigentümer.
Unsere Kurznachrichten.
Der Iran hat bestätigt, dass der nationale Sicherheitschef Ali Larijani bei einem Luftangriff getötet worden ist. Er soll als Teil des Regimes die iranischen Angriffe der vergangenen Wochen koordiniert haben. Bereits am ersten Tag des Krieges haben die USA und Israel Ali Khamenei getötet, den obersten geistlichen Führer des Iran.
Monatelang ist gerungen worden und jetzt hat eine Arbeitsgruppe aus Berufsverbänden und Krankenkassen eine Einigung erzielt. Es geht um Hebammen. Die sollen nämlich bereits ab April mehr Geld bekommen und sie müssen auch weniger bürokratische Vorgaben erfüllen. Unter anderem sollen die Hebammen jetzt bei Geburten in Krankenhäusern bestimmte Zuschläge für die kurzfristige Betreuung von gebärenden Frauen bekommen. Und außerdem müssen sie keine Unterschrift mehr für die Abrechnung nach einer telefonischen Beratung einholen.
Die Bundesregierung will dafür sorgen, dass es in Deutschland bis zum Jahr 2030 doppelt so viele Kapazitäten in Rechenzentren gibt wie jetzt. Unter anderem sollen Planung und Genehmigung neuer Rechenzentren deutlich vereinfacht werden. Die Pläne des Digitalministers Wildberger sollen heute im Kabinett verabschiedet werden. Der Bedarf an Rechenzentren steigt, vor allem durch Cloud-Dienste und KI-Anwendungen, wirklich gerade rasant.
So, und jetzt müssen wir über ein Problem reden, das es für uns beide einfach noch nicht gab, nämlich über Klassenchats. Ich glaube, in deiner Schulzeit gab es wahrscheinlich eher noch gar keine Handys, ne?
Nee.
Bei mir ging es gerade so los, aber zum Beispiel Smartphones kamen erst ganz am Ende meiner Schulzeit raus. Die hatte kaum jemand und ja, an sowas wie WhatsApp war sowieso noch gar nicht zu denken. Aber heute ist es eben so, dass so gut wie alle Schülerinnen und Schüler Smartphones mit WhatsApp haben und in solchen Klassenchats tun sich mitunter Abgründe auf.
Dass es diese Klassenchats gibt, ist natürlich jetzt keine super News, aber Kollegen von uns vom WDR, die konnten jetzt in einer Recherche Einblicke in solche Chats bekommen, also was da genau abgeht, was das auch mit den Kindern und Jugendlichen macht oder wie die Eltern damit umgehen. Und in ja diese Abgründe, so muss man es wirklich sagen, nehmen wir euch gleich mal mit.
Genau, aber vorher mal ein ganz kurzer Überblick. Die Kollegen haben mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler befragen lassen, die zwischen 10 und 16 Jahre alt sind. Über 80% von ihnen sind in so einem Klassenchat und mehr als jeder und jede dritte Befragte hat schon mal was in solchen Chats gesehen, was ihn oder sie belastet oder unangenehm war. Meistens ging es da um Beleidigungen oder Bloßstellungen von Schülern oder Lehrern.
Unsere Kollegen haben in zwei Schulen in Nordrhein-Westfalen recherchiert und da auch Screenshots bekommen. Da gab es zum Beispiel Umfragen wie: Wer ist dafür, dass Noah aus der Gruppe geschmissen wird? Und dann drei Antwortmöglichkeiten: Ja, auf jeden Fall, mir ist es egal. Nee, lass mal lieber, wir geben ihm eine Chance.
Bei uns war es halt einmal so, dass eine Mitschülerin gemobbt wurde. Ich glaube, es kamen sehr negative Sprüche gegen sie, dass sie, glaube ich, fett wäre oder so.
Das war das allererste Mal, dass ich auch Nacktbilder von anderen Leuten gesehen habe. Und ich konnte auch die Nacht nicht schlafen, weil das war auch am Abend, wo ich das gesehen habe. Und dann bin ich irgendwann ganz spät in der Nacht eingeschlafen und ich habe die ganze Zeit versucht, das irgendwie aus meinem Kopf rauszupressen und jetzt habe ich das auch geschafft.
Es gab ganz viele Stickers mit Körperteilen, also
nackt,
abgehackt.
Abgehackte Körperteile.
Boah. Wow. Also ihr merkt schon, es geht da wirklich nicht nur um Mobbing. In so Chats sieht man Hitlerbildchen, Memes über Drogenkonsum oder Videos, wie Menschen in den Kopf geschossen wird. Also eine weite Spannbreite und mit wirklich extremen Inhalten teilweise.
Ja. Wir wollen an dieser Stelle auch mal sagen, dass so Klassenchats natürlich auch Vorteile haben und auch sinnvoll sein können. 6 von 10 Schülern haben zum Beispiel in der Befragung auch gesagt, dass es schon mal bei Problemen geholfen hat, die es in der Klasse gab. Aber es gibt eben auch diese Abgründe, von denen Lehrer und Eltern oft wenig bis nichts mitbekommen.
Ich glaube, die Kinder nehmen das gar nicht so krass wahr. Und das finde ich dann nochmal schlimm. Man stumpft so ab.
Tja, das war Cornelia Großberger. Sie ist Mutter eines 11-Jährigen. In diesem Fall hat sie mal Einblicke in die Klassenchats ihres Sohnes bekommen.
Experten sagen, dass es viele Gründe für diese Entwicklung gibt. Natürlich ist es das klassische Ausspielen von Macht gegenüber anderen, sich erheben. Und WhatsApp-Chats sind dafür eben eine super Bühne. Eine, auch noch muss man so sagen, wirklich viel größere, als wir es früher in dieser eher analogeren Welt noch hatten.
Ja.
Gleichzeitig geht es auch um Medienkompetenz, die wir den Kindern eben nicht im gleichen Tempo beigebracht haben, wie diese Entwicklung vorangeschritten ist.
Wir haben schon seit 2 Generationen Kinder in diesen digitalen Raum hineingeworfen und haben sie eigentlich mit diesen Risiken alleine gelassen.
Das war Thomas Gabriel Rüdiger, er ist Professor an der Hochschule für Polizei des Landes Brandenburg.
Unsere Kollegen haben übrigens auch mit Jugendlichen gesprochen, die selber mal so Zeug gepostet haben, das andere mobbt oder sogar extremistisch war. Also mit Jugendlichen, die es offen zugegeben haben. Bei einem stand zum Beispiel morgens dann auch mal die Polizei vor der Tür und hat eine ganz klare Ansage gemacht, dass das auch Konsequenzen haben kann. Aber das geht natürlich nur, wenn sowas auch angezeigt worden ist. Die große Frage ist ja, wie kriegt man dieses Problem denn in den Griff? Weil einzelne strafrechtliche Verfolgungen, die werden es wahrscheinlich nicht lösen und das greift ja auch zu kurz, wie wir gerade eben gehört haben.
Ja, also Stichwort Medienkompetenz ist da, glaube ich, muss man unbedingt wahrnehmen. Dann gibt es natürlich auch klar diese Einstellungen bei WhatsApp, dass das Vorschaubild eines Links nicht sofort angezeigt wird. Aber ja, wirklich wichtig ist laut Experten, dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden, um auch zu merken, was passiert da, was belastet mein Kind. Lehrer sollten das Thema auch offen ansprechen und Schüler dafür sensibilisieren und auch klar machen, Hilfe holen ist jetzt kein Petzen.
Genau, und am Ende hängt es dann natürlich auch davon ab, ob zum Beispiel die Schulleiter irgendwie krasse Vorfälle, die in der Schule passiert sind und bekannt geworden sind, zur Anzeige bringen oder ob man vielleicht lieber ein bisschen wegguckt. Es gibt auch keine bundesweit einheitlichen Regeln oder Anlaufstellen, aber natürlich gibt es inzwischen jede Menge Hilfsangebote für Lehrer, für Eltern oder auch für die Jugendlichen selbst. Es gibt Präventionsschulungen bei den Landesmedienanstalten. Es gibt solche Sachen bei Initiativen oder zum Beispiel auch bei den Polizeibehörden der Länder. Wir verlinken euch mal einen Artikel in der Folgenbeschreibung. Da sind jede Menge solcher Angebote drin.
So, und jetzt lasst uns mal über Tier- und Naturschutz sprechen. Gerade jetzt im nahenden Frühling, da zwitschert es wieder so wunderschön an jeder Ecke. Aber wusstet ihr, wie viele Vögel jährlich sterben, weil sie gegen Glasscheiben fliegen?
Heute Morgen um 2 Uhr, als ich aufgewacht bin, habe ich auch schon die Vögel zwitschern und das war schön. Dass Vögel durch Windräder sterben, das weiß man ja irgendwie, kriegt man schon mal mit. Aber Vögel fliegen tatsächlich tausende Male öfter gegen Fensterscheiben, weil sich darin die Bäume spiegeln oder der freie Himmel. Und Vögel, die nachts unterwegs sind, die fliegen auch gerne mal gegen von innen beleuchtete Fenster, vor allem an höheren Gebäuden.
Und es gibt nur vage Schätzungen, aber die liegen pro Jahr bei über 100 Millionen Vögeln, die in Deutschland im Zusammenhang mit einem Aufprall gegen Fenster und Glasfassaden sterben. Eine amerikanische Studie hat auch herausgefunden, dass 70% der Vögel, die irgendwo mal gegengeprallt sind und erstmal vielleicht nicht sichtbar verletzt sind, kurze Zeit später dann doch an, ja, inneren Verletzungen sterben.
Das finde ich krass. Ich habe das auch schon häufiger erlebt und dann war ich immer wieder erstaunt, dass viele Vögel sich berappeln irgendwie, obwohl die tot wirken. Nach kurzer Zeit flattern sie davon und dann denkt man, alles gut, aber wahrscheinlich sterben sie dann irgendwie kurze Zeit später dann doch.
Genau.
Jetzt sieht man ja im Stadtbild oft diese oldschool schwarzen Vogelsilhouettenaufkleber, also irgendwie am Wartehäuschen an der Hochhausfassade oder im Wintergarten, an der Bushaltestelle oder so. Problem ist nur, die bringen nichts. Das sagen Wissenschaftler am Deutschen Biodiversitätsforschungszentrum in Leipzig.
Das mit diesen Aufklebern funktioniert eben nur, wenn der die ganze Scheibe abdeckt und auch ein gewisses Muster bildet. Die Markierungen müssen sich wirklich kontrastreich vor dem Hintergrund abheben. Das können auch Streifen oder Punkte sein, müssen jetzt nicht diese Vögel sein.
Und mittlerweile gibt es sogar Glasscheiben, in die schon wirksame Muster integriert sind. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass in der Fachwelt darüber diskutiert wird, welche Technologien denn jetzt wirklich gegen Vogelschlag ausreichend wissenschaftlich geprüft sind und wo man noch ein bisschen weiter gucken muss, ob das wirklich was bringt. Es ist noch nicht so richtig eindeutig belegt, was der beste Schutz ist.
Und nicht nur große Bürogebäude sind eine Gefahr für Vögel, sondern auch ganz normale Fenster, unsere Fenster eben, weil sich dort auch der natürliche Lebensraum der Vögel spiegeln kann. Am Gartenhaus von Carsten Peterlein ist das zum Beispiel der Fall. Er ist Ornithologe beim NABU in Leipzig.
Das, was wir dann eben selbst tun können, ich selber mache, ist eben die Fenster sichtbar zu gestalten. Das heißt, ein Muster aufzubringen.
Die Zahlen von Carsten Peterlein, die er erhebt, zeigen die Dimension des Problems. Allein für die Stadt Leipzig in Sachsen sind es zwischen 500 und 600 Fälle von Vogelschlag pro Jahr. Und die Dunkelziffer liegt natürlich mit Sicherheit darüber, weil die Leute das ja wahrscheinlich in vielen Fällen auch gar nicht melden, wenn dann ein Vogel gegen die Scheibe gedonnert ist.
Ja, oder er eben dann wieder wegfliegt und man denkt, so ist so alles gut. Aber ist es nicht. Und immer mehr Bundesländer bemühen sich auch schon, das zu ändern. In Thüringen, in Jena gibt es jetzt einen Online-Vogelschlagmelder, um solche Unfälle, sage ich mal, unkompliziert zu erfassen und diese Dunkelziffer etwas weniger dunkel zu machen. Durch diese Meldungen gibt man dann an, wo ist es passiert und auch wie häufig.
Und diese Daten der Bürger, die helfen dann nicht nur dem NABU, sondern auch einem neuen Forschungsprojekt vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig. Das Ziel ist da ein wissenschaftliches Vorhersagemodell für Vogelschlag, nicht nur für Leipzig und Jena, sondern vielleicht in Zukunft dann auch für ganz Deutschland. Also was haben Städte gemeinsam, ökologisch, aber auch baulich? Und wie könnte man dann den Vogelschlag besser verhindern?
Man will außerdem auch herausfinden, was so ein Schutz kostet und was es uns Menschen wert ist, ja, zu verhindern, dass Vögel auf diese Art und Weise sterben. Am Ende schützt das ja nicht nur das Leben der Tiere, sondern es hilft auch unserem Ökosystem, in dem Vögel ein wichtiger Teil sind.
Wir verlinken euch in der Folgenbeschreibung mal eine Liste mit Pflege- und Auffangstationen für Säugetiere und Vögel. Da könnt ihr dann mal gucken, ob es auch eine Station in eurer Nähe gibt, wenn mal wieder ein Vogel bei euch gegen die Scheibe gedonnert ist.
Also wir nehmen mit, Vogelschlag verhindern geht am besten mit Beklebungen, die irgendwie ganz flächig sind oder zumindest ein Muster erzeugen. Und ein Forschungsteam des Dresdner Fraunhofer Instituts, das hat auch eine Folie entwickelt, die ist so beschichtet, dass nur Vögel die wahrnehmen, weil die ultraviolettes Licht reflektiert. Ganz schlau.
Also ich hoffe, dass die Vögel bei mir weiterhin zu meinen Meisenknödeln fliegen und dann vielleicht weniger gegen die Scheibe. Das wäre zu
ansonsten
wünschen.
Ansonsten setze dich einfach mit dem Streifenpulli jetzt mal auf die Terrasse.
Genau, den ganzen Tag.
Den ganzen Tag. Ihr Lieben, wir hören uns morgen hier wieder. Kommt gut durch den Mittwoch.
Macht's gut. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.